Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Ja, hallo Carolina, ich freue mich sehr, sehr doll, dass du heute da bist. Wir werden über unterschiedliche Themen sprechen, auf die ich echt gespannt bin, zumal das auch ein Thema ist, was ich so in dem Detailgrad noch nicht besprochen habe mit einer meiner GästInnen. Umso mehr freue ich mich, wie gesagt, dass du heute da bist. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
Ja, erstmal ganz lieben Dank für deine Einladung, Isabel. Und ich heiße Diana Carolina Tobo-Tobo, das ist mein kompletter Name. Ich bin gebürtige Kolumbianin und bin Politikwissenschaftlerin. Beruflich unterstütze ich Organisationen und auch Unternehmen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor, dabei ein demokratisches Miteinander sowie Vielfalt und Inklusion zu fördern und auch fest zu verankern. Das mache ich durch Trainings, aber auch durch Beratungen und Workshops. Und darüber hinaus bin ich auch Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten und Hochschulen. Meine Schwerpunkte sind DEI, aber auch wehrhafte Demokratie und Rechtsextremismus und Rechtspopulismus.
Wow, sehr, sehr spannend. Lass uns mal ganz vorne anfangen, weil ich es immer ultra spannend finde, Menschen auch so ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Du bist ja vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen. Und was hast du damals, als du hierher gezogen bist, von dem Leben in Deutschland erhofft? Und was ist es letztendlich? Also wie nimmst du das Leben in Deutschland aktuell für dich wahr?
Als ich Ende 2002 nach Deutschland kam, wollte ich ehrlich gesagt einfach erfolgreich hier studieren und promovieren. Und ich habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich bedeutet, in einem neuen Land mit einer anderen Sprache wirklich von null anzufangen und hier zu leben. Und das nämlich ohne jegliches Netzwerk, denn ich bin nach Deutschland ohne meine Familie gekommen.
Wow.
Das zum einen. Und im Laufe der Zeit habe ich in der Tat realisiert, was das eigentlich heißt, nämlich in ein Land einzuwandern. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was die eigene Identität tiefgreifend und nachhaltig prägt. Und das erlebe ich nach wie vor so.
Dankeschön. Würdest du sagen, dass du dich heute wohlfühlst?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und abgesehen natürlich von den vielen Herausforderungen, die damit einhergehen, wenn man in einem anderen Land lebt oder in einem fremden Land lebt, erstmal würde ich sagen, dass ich mich hier wohlfühle. Und das hat zum Teil mit den ganz vielen tollen Menschen zu tun, die ich bisher kennenlernen durfte und die mittlerweile zu meiner Wahlfamilie geworden sind. Und zum anderen hat das sicherlich mit den Chancen, mit den Teilhabe- und Beteiligungsmöglichkeiten zu tun, die ich bisher erhalten habe. Und dass ich mich auch dadurch hier weiter entfalten und selbst verwirklichen konnte.
Was braucht es denn deiner Meinung nach als Mensch mit einem Migrationshintergrund, um sich in Deutschland zugehörig zu fühlen? Du hast gerade schon Teile angerissen davon. Gibt es noch weitere Gedanken, die du dazu teilen würdest?
Was das angeht, also da würde ich mich zunächst einmal oder würde ich mich auf die Menschen beziehen, die eben selbst und vor allem im Erwachsenenalter nach Deutschland einwandern oder eingewandert sind. Und da würde ich sagen, dass grundsätzlich Offenheit eine ganz wichtige Voraussetzung ist, um sich hier zugehörig zu fühlen. Aber auch, was sehr hilfreich ist, ist eben die hiesige Gesellschaft in ihrer Vielschichtigkeit, in ihrer Heterogenität, aber auch in ihrer Vielfalt nicht nur zu betrachten, sondern auch zu verstehen, selbst wenn diese Vielfalt vielleicht nach wie vor nicht so in vielen gesellschaftlichen Bereichen sichtbar und repräsentiert ist. Mhm. Darüber hinaus würde ich sagen, dass natürlich ja, die deutsche Sprache zu erlernen, das kann dazu beitragen, und ich sage ganz bewusst kann, denn in einigen Fällen, in vielen Fällen auch in der Vergangenheit, es ist so, dass das leider nicht unbedingt auch dazu führt, dass man sich zugehörig fühlt, weil das eben ein beidseitiger Vorgang ist. Das bedeutet, dass das auch mit Faktoren zu tun haben und dass das da auch Faktoren oder zentrale Faktoren da gibt, die viel mehr zum Beispiel von den Strukturen, aber auch von den Institutionen oder von dem Umfeld abhängen. Und wodurch dann zum Beispiel auch Anerkennung, Akzeptanz, aber Wertschätzung und, was ich auch vorhin sagte, Teilhabechancen, aber auch politische Partizipationsmöglichkeiten auch daraus entstehen. Und ich denke, gerade an diesen Faktoren müssen wir nach wie vor ganz, ganz stark arbeiten. Da ist noch ganz viel zu tun. Und beruflich beschäftige ich mich nämlich auch mit diesen Themen und versuche ich auch meinen eigenen Beitrag dazu zu leisten.
Ja, und du hast gerade von Offenheit gesprochen, ne? Ich glaube, du hast gerade die Offenheit im Kontext der Menschen gemeint, die hierher ziehen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wobei natürlich, das gilt auf beiden Seiten.
Ja,
für okay. Die Menschen, ja, in der Tat, also für die Menschen, die hierher, also die nach Deutschland kommen, aber eben auch, das bezieht sich auf die Aufnahmegesellschaft, auf die richtige Gesellschaft, die auch mit Offenheit gegenüber den Menschen, die nach Deutschland kommen, auch ja, die denen auch so begegnen sollten, mit Offenheit.
Ja. Sehr gut, weil das war ich mir gerade unsicher und genauso fühle ich das auch. Ne? Also ich finde, das gilt natürlich auf beiden Seiten. Wir in Deutschland können uns oder Deutschland als Land kann sich glücklich schätzen für alle Menschen, die herkommen und Lust haben, dieses Land mit ihrer Expertise und Fähigkeiten zu bereichern. Und genau darum sollte es gehen, dass wir das auch genau als solches anerkennen. Würdest du sagen, dass du dich hier zugehörig fühlst?
Ich würde sagen, dass ich mich in vielen Teilsystemen dieser Gesellschaft, so wie vielleicht Niklas Luhmann sagen würde, dass ich mich in vielen Teilsystemen dieser Gesellschaft zugehörig fühle. Das heißt, dass ich dort mich als Individuum gesehen, verstanden und auch geschätzt fühle. Mhm. Und das sind eben die besten Rahmenbedingungen, damit tatsächlich sich zugehörig fühlt. Darüber hinaus hat Zugehörigkeit meiner Meinung nach damit zu tun, auch gemeinsame Werte zu teilen. Und das ist auch unabhängig davon, woher man kommt, was für eine Religion man hat oder was für eine Sprache man spricht oder was für einen Beruf man ausübt. Und zu diesen Werten gehören beispielsweise für mich soziales Bewusstsein, aber auch Aspekte oder sagen wie Toleranz oder Werte wie Toleranz, Offenheit und Mitgefühl.
Mhm. Sehr schön, danke. Du sprichst jetzt gerade von Toleranz. Das finde ich total spannend, neben der Offenheit, die du vorhin schon genannt hast. Ne? Jetzt ist es ja so, dass wir, wenn wir in ein anderes Land gehen und versuchen dort, also zu versuchen, die Sprache zu sprechen oder die Sprache sogar schon beherrschen und wirklich auch sprechen, dass es mitunter sein kann, dass wir nicht ganz akzentfrei sprechen. Ne? Und das ist im Prinzip ja auch so ein bisschen das Thema, über das wir uns mehr oder weniger kennengelernt haben und über das wir hier heute sprechen wollen. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Was sollten denn Menschen Oder wie sollten wir Menschen begegnen, die aufgrund ihrer Ausdrucksweise, Sprache, vielleicht nicht vorhandenen Akzentfreiheit oder ihres Akzents auffallen? Was sollten wir da im Umgang beachten, beziehungsweise wieso sollte das nicht diese Art von Hürde darstellen, die es heute noch immer häufig darstellt?
Ja, ich denke, dass wir Menschen eigentlich unabhängig von dem Akzent oder von dem Akzent mit Respekt, Empathie und Offenheit begegnen sollten. Und wir sollten bezogen auf dieses Thema konkret, denke ich mir, dass wir uns darüber Gedanken machen sollten, inwiefern wir eine Art von Kategorisierung oder von einer, ja, von Hierarchie in Bezug auf Akzente verinnerlicht haben und Menschen dadurch eventuell stigmatisieren, abwerten oder sogar diskriminieren können. Das ist unheimlich wichtig, denn oder damit Menschen unterschiedlicher Hintergründe, unterschiedliche Erfahrungen sich hier anerkannt und auch wertgeschätzt fühlen. Und ich würde sagen, schließlich sind Sprachakzente auch ein fester Bestandteil unserer vielfältigen Gesellschaft. Ja. Und da beziehe ich mich auch natürlich auf die Vielzahl von regionalen Akzenten, aber auch Dialekten, die wir hierzulande haben.
Ja. Und wie, also was ist, ich meine, woran liegt es überhaupt deiner Meinung nach oder beziehungsweise anders? Was bewirkt denn dieses Vorurteil zu glauben, dass jemand, der nicht akzentfrei spricht, irgendwie nicht gut genug ist oder ähnliches? Also ist das ein Vorurteil, was im Raum steht oder was, wieso haben wir überhaupt ein Problem damit, wenn wir jemandem begegnen, der mit Akzent spricht?
Mhm, ja. Wie gesagt, ich denke mir, da gibt es ist sicherlich meistens eine Kategorisierung beziehungsweise eine Hierarchie. Nicht jedem Akzent oder beziehungsweise ja, nicht jeder Akzent wird gleich beobachtet oder bewertet. Also da gibt es nämlich, das geht mit einer Wertung einher in vielen Fällen. Und das bewirkt letztendlich, wenn einen bestimmten Akzent eher mit negativen Konnotationen einhergeht oder in Verbindung gebracht wird, dann können Menschen dadurch stigmatisiert oder diskriminiert werden oder anders, ja, einfach nicht gleich behandelt werden. Mhm. Und was vielleicht mit dem Menschen, was das mit den Betroffenen macht, vor allem wenn man abgewertet oder stigmatisiert wird durch den Akzent oder wenn man auch das selber spürt, das macht durchaus etwas mit den Menschen.
Und ja. Genau. Und das schließt, und darauf wollte ich hinaus, ne? Also das exkludiert Menschen ja im Prinzip und bedingt ja eher, dass du dich nicht zugehörig fühlst, als dass du dich zugehörig fühlst. Und wenn du dich nicht zugehörig fühlst, dann kannst du dein Potenzial auch nicht ausschöpfen, ne? Also das ist ja so ein ganz normaler Kreislauf. Und das hat nichts mit Befähigen und Fördern zu tun, sondern eigentlich nur mit Unterdrücken und schlecht machen. Und kein Mensch, der sich nicht aufgehoben, nicht gefördert, nicht gesehen fühlt, kann funktionieren. Also das ist unmöglich, meiner Meinung nach.
Ja, in der Tat, das ist unvermeidlich, weil unser Selbstbild nämlich weitgehend dadurch geprägt wird, wie wir gesehen oder wie wir von anderen gesehen und wahrgenommen werden.
Ja.
Und ich habe auch selber Erfahrungen damit gemacht, wie das ist. Und vor allem würde ich sagen, vor allem am Anfang, da bin ich Menschen begegnet, die nicht immer so viel Empathie oder Geduld zeigten, als ich gesprochen habe. Und das hat dazu geführt, dass ich mich lange, lange Zeit wirklich in vielen Kontexten, in vielen Situationen sehr stark zurückgezogen habe. Dass ich beispielsweise meine Meinung nicht geäußert habe, weil ich Angst vor Vorurteile, vor Ablehnung und vor Stigmatisierung hatte. Und das ist einfach unheimlich schade, wenn Menschen sich nicht so wohlfühlen oder sich einfach nicht ihre Gedanken äußern können, frei äußern können, wie du sagst, sich frei entfalten können.
Ja.
Und bei mir ist es so, im Laufe der Zeit ist sicherlich diese Angst weniger geworden. Allerdings fühle ich mich nach wie vor, also nicht selten mit einem Phänomen konfrontiert, dass ich mit dem Begriff der, das heißt Zeugnisungerechtigkeit der Philosophin Miranda Fricker darstellen würde, oder versuchen darstellen, also mich so versuchen möchte, darzustellen. Und bei der Zeugnisungerechtigkeit geht es nämlich darum, dass Menschen Glaubwürdigkeit oder weniger Glaubwürdigkeit geschenkt wird. Und das zum Beispiel bezogen auf den Akzent, aufgrund eines bestimmten Akzentes, dass Menschen einfach Glaubwürdigkeit eben abgesprochen wird. Das erlebe ich, ich würde sagen, immer weniger, aber trotzdem, ja, das begegnet mir in der Tat ab und zu. Und ja, und zum Teil kann ich mir vorstellen, ja, für viele Menschen macht es sehr, immer noch sehr außergewöhnlich sein, wenn die dann eben, wenn die dann feststellen, okay, die Person, die einen Vortrag oder die ein Seminar zum Thema deutsche wehrhafte Demokratie eine lateinamerikanische Frau ist. Und ja das kann ich auch, ja, kann auch damit zu tun haben. Aber ja, dieses Phänomen erlebe ich immer noch.
Ja, ich finde das ganz schön krass, wenn du das so erzählst, weil das ja durchaus auch fatale Auswirkungen auf dein berufliches und privates Leben natürlich, aber vor allem auch berufliches Leben wahrscheinlich haben kann, ne? Wenn du dich beispielsweise, also ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn jetzt vielleicht gar nicht mal an deinem Beispiel, aber es gibt bestimmt Menschen, die hierher kommen und sich irgendwie bewerben und aufgrund dessen vielleicht einfach dann direkt irgendwie nicht genommen werden, weil man denkt, wie du es gerade beschreibst, sie sind nicht gut genug, sie haben nicht die Fähigkeiten, die sie vorgeben zu haben, weil es sich nicht so anhört. Was ist denn dein Tipp? Also was wäre dein Tipp an Unternehmen, um da Offenheit zu praktizieren? Und was ist auch gleichzeitig dein Tipp an Betroffenen, Anführungsstrichen, also an Menschen, die das Gefühl haben, sie haben einen großen Akzent und man versteht sie vielleicht nicht so gut oder wie auch immer? Wie kann man da selber mit sich auch geduldiger sein und besser umgehen?
Ja. Was Unternehmen in dem Bereich machen können, wäre in erster Linie Bewusstsein zu schaffen, dass inwiefern zum Beispiel Onboarding-Prozesse, also wenn Menschen zu Vorstellungsgesprächen kommen, inwiefern das eine Rolle spielt und sich einfach dessen bewusst zu machen und daran zu arbeiten, gerade Vorurteile abzubauen, einfach ja sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das ist in erster Linie ganz wichtig und dementsprechend auch bestimmte Maßnahmen und Strategien zu entwickeln, um diese Vorurteile abzubauen, damit es anders wird, weil da sehr viel Potenzial einfach verloren geht. Das ist wahnsinnig schade. Da gibt es natürlich viele andere Punkte, die wichtig wären, aber ja, vielleicht das als erster Schritt. Und was die Betroffenen angeht, wenn man merkt, dass da dass das durchaus etwas sein kann, dass wo dann einfach Chancen einem vorenthalten bleiben, das ist natürlich sehr sehr enttäuschend und das ist nicht so einfach, damit umzugehen in der Tat. Also da natürlich würde ich sagen, an dem Selbstbewusstsein zu arbeiten, an dem eigenen Selbstbewusstsein und auch versuchen zu zeigen, bitte reduziert mich nicht auf meinen Akzent, ich bin mehr als ein Akzent, ich habe Fertigkeiten, Fähigkeiten, kann den Job machen und ich kann einfach einen tollen Beitrag leisten und sich vielleicht das selber zu vergewissern und auch nach außen zu tragen.
Ja, sehr, sehr stark. Vielen Dank. Ich weiß ja, dass du unter anderem in Bonn damals die Bürgerbewegung Pulse of Europe mitgegründet hast. Ich glaube, dass du das damals mit initialisiert hast aufgrund der Menschenrechtsverletzung an den EU-Außengrenzen sowie dem Aufschwung demokratiefeindlicher und auch menschenverachtender Parteien in der EU. Und ich habe mich in dem Kontext gefragt, wie können wir denn grundsätzlich Rassismus entgegenwirken? Hast du da nochmal so ein paar Gedanken zu?
Ja, eben tatsächlich. Und das ist zum Beispiel eine sehr wichtige Form, Haltung zu zeigen, auf die Straße zu gehen, um sich gegen Rassismus und gegen Rechtsextremismus ein Signal zu senden, zu zeigen, dass man dagegen ist. Das ist unheimlich wichtig, wichtiger denn je, und gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlen. Das ist wirklich ein ganz wichtiger, wie soll ich sagen, ein Instrument, das wir in der Hand haben und das, okay, jetzt seit Mitte Januar immer mehr Menschen in unserem Land auch nutzen, dieses Instrument auf die Straße zu gehen, einfach zu protestieren. Das ist das ist ganz wichtig, Bewusstsein zu schaffen, auch, dass das ein Phänomen ist, das in der Gesamtgesellschaft vorzufinden ist. Und darüber hinaus denke ich mir auch strukturell, also nicht nur auf individueller Ebene sollte man dieses Thema angehen, sondern auch strukturell. Und da ist gerade sehr wichtig am Arbeitsplatz, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Rassismus am Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz, das ist der Ort, an dem viele Menschen ganz, ganz viel Zeit verbringen. Und gerade dort gibt es durchaus natürlich rassistische Vorfälle. Und da ist meiner Meinung nach unheimlich wichtig, dass da Unternehmen da auch Haltung zeigen, sich mit dem Thema beschäftigen und Maßnahmen ergreifen. Das könnten zum Beispiel eine Maßnahme allein zu sagen, okay, wir beschäftigen uns mit dem Thema anhand von Fortbildungen, von Beratungen, von Schulungen, aber darüber hinaus, dass Antirassismus beispielsweise in die Unternehmensstrategie einbezogen wird.
Ja, total wichtig. Finde ich richtig super. Mir ist gerade aufgefallen, ganz spannend, alles, was du gerade genannt hast. Ich arbeite gerade an einem Programm für Unternehmen, was genau all diese Punkte, die du gerade beschrieben hast, abdecken wird. Und weil ich nämlich die gleiche Beobachtung mache, dass wir uns zu wenig unserer rassistischen Sozialisation in dieser Gesellschaft bewusst sind. Und das wiederum hat dann ja leider diese ganzen, wie so Dominosteine, die umfallen, im negativen Sinne, die ganz viel Rassismus und auch Diskriminierung im Arbeitskontext, aber natürlich auch im privaten Kontext bedingen. Und ich glaube, da fängt es an. Das habe ich mir auch sagen lassen von Menschen, die sich als Betroffene sehen, ne, in all diesen Bereichen, dass es da viel mehr Aufklärung geben muss, wir viel mehr den Diskurs schärfen müssen und wir natürlich auch strukturell in die Unternehmen reingehen dürfen und es dort strukturell verändern dürfen. Und das geht nur durch Aufklärung, das geht nur durch Bildung, das geht nur, indem wir uns damit auseinandersetzen, Bewusstsein schaffen und verstehen, wie wir eben diese Hebel dann in Zukunft auch verändern können, um selber eben nicht demokratiefeindlich, sondern wirklich auch im Sinne der Demokratie zu agieren. Ja,
definitiv.
Sehr spannend.
Definitiv. Und ich denke mir, es geht vor allem darum, wirklich die Tragweite dieses Phänomens, also das von Rassismus zu verstehen und sich mit den folgenreichen Konsequenzen davon sich damit auseinandersetzen, was das wirklich bedeutet, was das heißt für die Betroffenen, sowas zu erleben und das auch zum Beispiel anhand von Mikroaggressionen im Alltag, auch gerade am Arbeitsplatz, dass es nämlich dazu führt, dass Menschen sich nicht mehr beteiligen wollen oder nicht mehr in einer Art und Weise mitwirken und eben auch arbeiten, wie es sein könnte, weil sie sich nicht anerkannt fühlen, sondern ganz im Gegenteil, weil sie sich diskriminiert fühlen. Und wenn das Tag für Tag vorkommt, das ist wahnsinnig schädlich, nicht nur für die Betroffenen, sondern für ein ganzes Unternehmen.
Ja, und damit dann auch für die Wirtschaft, langfristig, also groß gesehen, ne? Weil wenn das in jedem Unternehmen so ist, was ja de facto so ist, das zeigen ja auch die Zahlen und die Statistiken, dann kannst du das groß gedacht natürlich auch auf die ganze Wirtschaft oder Gesellschaft beziehen und das bedeutet dann im Endeffekt soziale Unruhen, Spaltungen, Ausgrenzungen, Ungleichheiten und das ist all das, was wir eigentlich nicht wollen oder zumindest nicht fördern sollten.
In der Tat. Und was auch oft vergessen oder übersehen wird, ist zum Beispiel, dass im Grunde genommen Arbeitgeber die Pflicht sogar haben. Also die haben die Pflicht, das ist laut dem AGG, laut dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz so, die haben die Pflicht, ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld zu garantieren, also dafür zu sorgen und wirklich das zu gewährleisten. Und das wird sehr oft vergessen. Und das ist ja, wie du sagst, auch für die gesamte Wirtschaft, das ist so ein wahnsinnig wichtiges Thema.
Ja. Ja, total spannend. Vielen lieben Dank. Carolina, wir sind jetzt schon fast am Ende. Das ist der Wahnsinn. Es fliegt dann immer so ein Gespräch. Und mein letzter Gast fragt dich, wo bist du mal über deine Grenzen gegangen und was hast du daraus gelernt?
Das ist eine interessante Frage. Über meine Grenzen zu gehen, das ist...
Genau. Aha. Und was hast du daraus
also
gelernt?
Vielleicht über meine Grenzen zu gehen, das ist... Ich würde sagen, vielleicht würde ich das so verstehen, über den Tellerrand hinaus zu blicken... Also über die Grenzen, da also als etwas mit, also mit Risiko behaftetes, ja so.
Ja, genau, wow, genau.
Aber ja, Risiko, ja, ich würde sagen, eher so über den Teller hinaus zu blicken, das versuche ich immer wieder und sehr oft, weil das meinen Horizont erweitern. Mit Risiko behaftet, da würde ich sagen, zum Beispiel, es gibt Sachen, die ich sehr gerne machen würde, die ich allerdings bisher noch gar nicht ausprobiert habe hier in Deutschland. Und da ist zum Beispiel im Ski zu fahren. Mhm. Das wollte ich immer wieder ausprobieren. Aber immer, wenn ich das ausprobieren wollte, dann habe ich mir gedacht, okay, aber schau mal, wenn ich das mache, weil vielleicht ja auch aus Angst, weil ich das bisher noch nicht gemacht habe, und dann dachte ich mir, auch wenn ich da vielleicht einen Unfall habe, dann kann ich meine Familie nicht mehr besuchen, vor allem eben zu Weihnachten. Oder ich dann vielleicht dies und das nicht machen.
Verstehe ich.
Dass ich nachholen möchte, aber ja, das, ja, da... habe ich bisher das mir erspart, weil ich einfach gerade zu Weihnachten meine Familie wieder sehen möchte.
Voll schön. Und also kann ich gut nachvollziehen, ne, tatsächlich. Und du hast aber gerade gesagt, dass du das eigentlich täglich fast machst oder häufig, ne, dass du so über deine Grenzen gehst, dass du quasi, um deinen Horizont zu erweitern. Und was lernst du daraus? Also ist das, könntest du irgendwas daraus ziehen, so ein Fazit, wo du sagst, dadurch, dass du das immer machst, über deine Grenzen gehen, lernst du irgendwas Spezielles daraus? Also was macht das mit dir?
Ja, absolut. Und zwar, das hilft mir, meine Vorurteile oder Stereotype auch abzubauen. Weil ja bin ich auch nicht davor gefeit. Ich habe auch Vorurteile, Stereotype, aber das hilft mir tatsächlich, da genau hinzuschauen und einfach festzustellen, wie vielschichtig wir Individuen sind. Und das ist einfach in jeder Gruppe, also dass jede Gruppe im Grunde genommen so heterogen ist. Gerade weil Gruppen aus Individuen besteht und jedes Individuum so vielschichtig, so komplex wir alle sind.
Ja, total. Dankeschön. Jetzt magst du noch eine Frage an den nächsten Gast oder die nächste Gästin stellen?
Ja, sehr gerne. Und zwar meine Frage ist, gibt es eine Person, die du besonders bewunderst? Mhm. Und wenn ja, aus welchen Gründen?
Oh, wow, was für eine schöne Frage. Dankeschön. Carolina, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich finde das einerseits echt unglaublich mutig und gleichzeitig bewundernswert, weil ich das Thema so unglaublich wichtig finde und ich schön finde, dass du da für sensibilisiert hast und auch ein bisschen aufgeklärt hast. Also vielen lieben Dank für deinen Input heute.
Ich danke dir, liebe Isabel, nochmals für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.